Künstlerisch wertvoll. Der Podcast mit Jakob Schwertfeger. Spannende Perspektiven rund um die Kunst.
Ist es dir mal passiert, dass bei einer Führung jemand irgendwie ein Kunstwerk angefasst oder reingefallen ist oder so?
Ja, angefasst schon. Also gerade bei Skulptur gibt es Werke, die einfach vielleicht auch so haptisch anmuten, dass man mal testen muss, dass ich dann sage, bitte nicht anfassen, bin ich dann immer ganz, oh, weil das ist ja das, worauf man so wahnsinnig gedrillt wird. Bitte nichts berühren, bitte nicht irgendwo rankommen. Und dann schluck ich immer auch ganz schwer, wenn dann zum Beispiel in einer zeitgenössischen Ausstellung oder in einer Galerie der Künstler anwesend ist und der einfach mal anpackt. Weil sein Werk darf man ja anfassen, sein eigen kreiertes Werk. Und dann schluck ich immer, ich bin so gedrillt, bitte nicht berühren, bitte nicht anfassen. Anfassen ist häufiger schon vorgekommen.
Verstehe ich. Ich bin auch so in Museen, wo ich gar nicht gearbeitet habe und auch heute noch, wenn da Leute zu nahen Kunstwerken stehen, dann gehe ich immer hin und sage, können Sie bitte weiter weg von dem Kunstwerk gehen. Ich hatte das auch mal in einer Führung, in einer Ausstellung, das war ein Bild mit einer Hexe. Und da hatte ich eine Schulklasse, keine Ahnung, zweite, dritte Klasse. Und dann meinte ich hier, fällt euch an dem Bild was auf? Da war nämlich ein Kinderfuß im Kochtopf. War vielleicht auch ehrlich gesagt für eine zweite, dritte Schulklasse nicht die beste Frage und auch nicht das beste Bild, würde ich im Nachhinein sagen. Geht so ein Mädchen auf das Bild und meint, oh, da ist ein Kinderfuß, bam! Und haut halt mit der flachen Hand voll auf das Bild. Oh. Ich kam gar nicht klar. Da ist nichts passiert. Aber
und ich habe das geht mir gerade durch und durch.
Wenn genau. Du das und ich habe meint auch zu dem Kind: Bist du des Wahnsinns? Und die Lehrerin, alle waren so völlig schuck. Also standen und kamen gar nicht klar. Ja, das war eine sehr unangenehme Situation. Also im Nachhinein bin ich einfach nur unfassbar froh, dass auf dem Kunstwerk noch eine Glasscheibe war. Aber ihr merkt schon, in der heutigen Folge geht es um Kunstführung. Und dafür habe ich einen ganz wunderbaren Gast, und zwar Berbi Kregewski, die seit 10 Jahren Führung gibt in und um Frankfurt herum. Also sie arbeitet für 6 Kunstinstitutionen. Sie hat wirklich viel Erfahrung. Ich habe immerhin ein bisschen Erfahrung, weil ich auch 2-3 Jahre lang Führung gegeben habe, unter anderem eben mit Berbi zusammen am gleichen Museum, dem Städelmuseum in Frankfurt. Und darum geht's heute. Berbi erzählt aus ihrem Alltag, erzählt von anstrengenden Führungen, von Sachen, die schief gingen, von einem Sammler, den sie mal geführt hat, der einen echten Van Gogh zu Hause hat. Und sie erzählt uns, warum sie besonders Rentner so gerne mag. Viel Spaß. Herzlich willkommen bei Künstlerisch wertvoll. Mein Name ist Jakob Schwertfeger und in diesem Podcast geht's um Kunst. Ich versuche nämlich in jeder Folge, euch einen anderen Job aus der Kunstwelt vorzustellen und lade mir dafür jeweils einen Gast ein. In dieser Folge ist das Berbi Kregewski und ich fand den Job der Kunstvermittlerin einfach spannend, weil niemand näher dran ist eigentlich an Museumsbesucherinnen und Museumsbesuchern. Und Berbis Beruf ist es, Kunst möglichst verständlich zu vermitteln und einfach die Leute für Kunst zu begeistern. Und das finde ich gut.
Du musst immer davon ausgehen, dass dein Publikum nichts weiß. Also egal, ob ich, so gehe ich einfach auch an Führungen heran. Ich gehe immer davon aus, mein Publikum, und sei es auch wirklich Fachpublikum, hat von nichts Ahnung. Und ich versuche dann auch so möglichst wenig Fachtermini zu verwenden. Wenn ich sie verwende, erkläre ich sie und versuche dann mein Publikum immer möglichst nicht mit zu sehr Fachwissen zu überhäufen. Weil das habe ich auch gemerkt, viele Kataloge gehen zu sehr in die Tiefe, als dass ich das für meine Führung benutzen kann. Die Leute möchten doch eher dann auch eine unterhaltsame, zwar qualitätvolle, aber doch unterhaltsame Führung, wo sie rausgehen, das einfach wissen, worum es geht in der Ausstellung, vielleicht ein paar Hintergrundinfos, die nicht im Katalog stehen oder eben nicht im Audioguide zu hören sind, erfahren und dann sind die eigentlich ganz happy.
Ich finde den Ansatz von Berbi großartig, irgendwie kein Wissen vorauszusetzen und die Leute nicht mit tausenden schlauen Kunstbegriffen zuzuballern. Leider haben das noch nicht alle Museen verstanden. Ich habe letztens in der Ausstellung einen Wandtext gesehen und dazu muss man sich klar machen, diese Wandtexte sind ja dafür da, dass sich Laien über die Ausstellung mal kurz informieren können. Also macht euch bitte klar, die folgenden 2 Sätze richten sich an Laien. Ich zitiere: Im Zentrum der Ausstellung steht der amerikanische Präzisionismus dem sowjetischen Konstruktivismus und dem deutschen Verismus gegenüber. Neben neusachlicher Gegenstandsmagie und sozialen Realismen sind auch konstruktivistisch abstrahierende und analytische Tendenzen zu beobachten. Ja, das ist richtig massenkompatibel formuliert. Was macht für dich denn eine gute Führung aus?
Eine gute Führung ist unterhaltsam, hat aber Qualität und Niveau. Also sie ist nicht unvorbereitet, sondern du merkst einfach, wenn jemand einfach nur daher babbelt, also nicht mit Hintergrundwissen arbeiten kann oder konnte. Eine gute Führung ist schneller vorbei, als man denkt. Also da ist die Stunde dann wie im Flug vorbei.
Es ist lustig, dass du sagst, weil als ich Führung gegeben habe, ich weiß noch, das war ziemlich am Anfang, da kam dann so eine Frau danach zu mir und meinte, oh, das war ja richtig kurzweilig. Und ehrlich gesagt, ich kannte das Wort kurzweilig nicht. Und ich dachte, oh, scheiße, die meint jetzt irgendwie, dass es irgendwie langweilig war oder dass es irgendwie irgendwie niveaulos oder so war, und hab mir richtig Gedanken gemacht und es auch meiner Mutter erzählt, meinte, scheiße, ey, da meinte jemand, die Führung war kurz, weil ich meinte Mutter, nein, Jakob, das ist positiv.
Das ist im Prinzip gerade in einem Museum, wo viele Angst haben und Schwellenangst haben oder denken, oh, das ist viel zu abgehoben, da gehe ich nicht hin, da ist das eigentlich das beste Kompliment, was du bekommen kannst.
Ja, wahrscheinlich. Das war jetzt ein ganz trauriges Phishing for Compliments von mir. Mittlerweile gebe ich übrigens keine Führung mehr, sondern bin Comedian. Und ich rede aber auch auf der Bühne viel über Kunst. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie es war, Führung zu geben, und auch daran, wie anstrengend das war. Also allein die Vorbereitung. Ich glaube, Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittler sind mit die einzigen Menschen, die wirklich Ausstellungskataloge komplett durchlesen. Und auch so eine Führung zu geben, macht man nicht eben mal so nebenbei, sondern das ist eine ziemliche Herausforderung.
Wenn du dann eben Führungen machst, du bist nach zwei Führungen erschlagen oder nach einer, je nachdem. Also es ist wirklich wie eine Performance, wie ein Auftritt. Und ich hatte Freunde oder gerade eben die Ehemänner von Freundinnen, die dann zu mir gesagt haben, ja, aber du stehst doch nur und redest. Was soll denn daran anstrengend sein? Also so, wo ich so dachte, okay, das ist vielleicht doch ein kleiner Unterschied, ob du jetzt mit einem Kumpel in der Bar sitzt und zwei Stunden redest oder ob du eine Führung machst und dir auch genau überlegst, was du da zeigst, wo du hingehst und was du erzählst. Ja,
voll. Das ist auch tatsächlich, ne, so wie auch Leute zu mir sagen, so manchmal nach einer Show Leute ankommen und sagen, ja, ich habe auch schon mal überlegt, Comedy zu machen, ich bin in meinem Freundeskreis ganz lustig, wo ich denke, ja, bist du safe, finden deine Freunde dich witzig, aber stell dich mal auf eine Bühne vor 200-300 Leuten mit Scheinwerfer in deinem Gesicht und dann sitzen die da alle still im Publikum und sagen, okay, jetzt dann, ich will jetzt aber auch eine Viertelstunde lachen, dann hau mal raus. Weil die Geschichte, wie du mit Otto und Karl saufen warst, wenn niemand Otto und Karl kennt, ist nicht mehr so witzig. Was ich an Führungen sehr mochte, war, dass das Publikum ständig durchgewechselt ist. Also du hattest zuerst eine Schulklasse, dann hast du eine Firma geführt und dann irgendwie eine Busreisegruppe. Und du lernst einfach das Museumspublikum nochmal ganz anders kennen. Was würdest du sagen, welche Kunstwerke sind bei Museumsbesucherinnen und Besuchern besonders beliebt? Was mögen die Leute?
Besucher mögen große, bunte Bilder. Also.
Echt? Ist es so?
Ja, doch. Ich glaube aber auch so viel, große, bunte Bilder sind schon auch, oder auch große Fotos. Also Größe macht immer viel aus. Ich glaube, Leute haben nicht so viel Lust, außer so Fachpublikum, so nah ran und so rein und so ganz nah, so suchen müssen, sondern sich eher berieseln lassen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen, leider so ein Zeitgeistphänomen, dass die Menschen sich gerne berieseln lassen möchten. Und das funktioniert eben mit großen, eingängigen Werken besser als mit kleinen, detailreichen.
Das glaube ich auch. Ich glaube aber, ich weiß ja auch, du tauchst ja auch, ne?
Ja.
beim Tauchen war immer meine Erfahrung, wenn du dann mit so Tauchlehrern unterwegs bist und dann sieht man so die ganzen Fische und die sind so voll flashy und so mega bunt und voll geil. Und alle Tauchlehrer, ist meine Erfahrung, interessieren sich für diese Nudie Branches, also diese Unterwasserschnecken, die so die mega klein sind, wo die völlig ausrasten. Man nennt sich, dein Ernst, das ist so eine kleine Minischnecke, die irgendwie bunt ist. Das ist wirklich so das Allerlangweiligste hier unten. Und wahrscheinlich sind wir ähnlich mit Bildern als Fachmenschen. Was wollen die Leute wissen, wenn die ins Museum kommen? Worauf haben die Bock?
Was kostet das Werk? Die Leute fragen immer nach Geld und nach Werten. Und ich kann es ja einfach nicht sagen, weil ich in der Kunstgeschichte zu Hause bin und nicht auf dem Kunstmarkt und vielleicht nur sehr am Rande mitbekomme, was für Auktionswerte wieder irgendwo generiert werden. Aber was Leute wahnsinnig interessiert, ist Werte.
Stimmt. Das wird man dauert. Ich glaube aber, dass Leute das fragen, weil Geld ist etwas, womit du Sachen in Relation setzen kannst. Ne? Dann kannst du denken, dieses Bild kostet 2 Millionen Bananen, wobei die Leute wahrscheinlich nicht in Bananen aufrechnen. Aber damit kannst du irgendwie, also meine Erfahrung war immer, ich weiß, dass wir das eigentlich nicht sagen sollten. Ich wusste das am Anfang nicht. Deswegen habe ich manchmal Werte genannt, roundabout, dass ich meinte, also seine 10 Millionen wird es schon wert sein. Und plötzlich gehen die Augen auf und du siehst, jetzt wertschätzen sie es plötzlich oder sie interessieren sich dafür. Also Geld schafft plötzlich auch, dass Leute das Gefühl haben, das ist wichtig. Wenn man ehrlich ist, führt man natürlich nicht alle Gruppen gleich gern. Und bei Barbie und mir gehen die Vorlieben da offensichtlich relativ weit auseinander. Weil ich mochte Schulklassen immer am liebsten beim Führungen geben, weil die ihre Meinung so ehrlich raushauen. Die haben nicht diesen bildungsbürgerlichen Filter, wo viele Leute gefühlt denken, die Frage kann ich jetzt nicht stellen oder ich darf das nicht sagen, dass ich das totale Grütze finde. Welche Besuchergruppen magst du am liebsten?
Ich bin da, glaube ich, ziemlich untypisch. Ich mag am liebsten Rentner.
Und warum magst du Rentner so gerne?
Die kommen freiwillig. Die werden nicht von der Lehrerin oder irgendjemand genötigt. Sind auch nicht irgendwie Teil eines Unterhaltungsprogramms nach einer Konferenz, wie es dann bei manchen Unternehmenssammlungen, Bankern, die sind dann auch nicht freiwillig da. Rentner kommen wirklich freiwillig und haben oftmals die Leidenschaft und wollen wirklich hören, worum es geht und sind auch begeisterungsfähiger als dann manche, die genötigt werden, in die Ausstellung zu gehen.
Ja, ist vielleicht, du meinst wahrscheinlich auch so diese Leute, die du im Kunstgeschichtsstudium immer in den ersten drei Reihen in Vorlesungen vorne hast.
Okay, immer das voll sind mit dann Rentnern schon die Hardcore. Sind, ne? Ja, nein, das sind
die haben richtig
Studenten,
Bock.
Die sich besser als der Prof aufs Seminar vorbereiten. Genau.
Genau, bei uns war auch einer, das war so ein Rentner, der hat auch wirklich durchgehend studiert und in Seminaren gibt's ja immer dann so Hausarbeitsthemen, die irgendwie verteilt werden und der hat sich ein richtiges Scheißthema gehabt, was mega langweilig war. Dann habe ich ihn auch mal gefragt auf einer Exkursion, warum hast du dieses Thema freiwillig genommen? Das ist totale Kacke. Dann meinte er, ich weiß, dass es Kacke ist, aber lieber nehme ich's, dass ihr jungen Leute coole Themen habt, ich habe genug Zeit, dann nehme ich halt das doofe Thema. Wo ich dachte, du bist der netteste Mensch der Welt.
Ja. Ganz
fand
genau.
Fand ich total süß.
Was ich da allerdings festgestellt habe, das ist vielleicht auch wieder so ein Klischee-Phänomen, gerne ziemlich ältere Herren kommen dann nach einer Führung auf mich zu, um mir nochmal zu sagen, wo ich mich denn dann versprochen hatte oder irgendetwas falsch gemacht hätte. Also die haben dann gerne das Bedürfnis, mich dann nochmal zu belehren. Ich bedanke mich dann immer recht herzlich und sage, dass ich das das nächste Mal nicht mehr machen werde und freue mich.
Ja,
dann.
Furchtbar. Ja, das ist so eine Mansplaining. Das habe ich auch tatsächlich. Ich habe einen Text, den habe ich zweimal auf einer Bühne gelesen und da sage ich, glaube ich, das Geräusch von einem ISDN-Modem. Und beide Male kam danach so ein älterer Typ auf mich zu, also zwei unterschiedliche ältere Typen halt, die beide meinten, nee, das ist nicht das ISDN-Modem, das Geräusch macht, sondern das ist bla 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 und haben mir das technisch erläutert, wo ich denke, Digga, denkst du allen Ernstes, die Scheiße interessiert mich? Also so, dass da waren jetzt 30 gute Jokes dabei, finde ich. Und das ist das, was bei dir hängen bleibt, wo du wirklich den Need verspürst, mir das noch mitteilen zu müssen. Furchtbar. Zurück zu den Kunstführungen. Das ist ein wirklich sehr erfüllender, bereichernder Job. Allerdings muss man sagen, dass nicht immer alles glatt geht.
Ich merke, wenn ich zu viele Führungen hintereinander weg in einer Ausstellung mache, die ich vielleicht auch schon länger führe, dass ich nicht mehr weiß, welcher Gruppe ich was erzählt habe. Also ein paar Hard Facts musst du ja immer wieder erzählen und du kannst dann nicht so stark, wenn du merkst, eine Tour funktioniert gut, dann erzählst du die halt immer wieder. Und irgendwann kommst du an den Punkt, dass du jetzt nicht mehr weißt, hast du jetzt schon die Biografie, hast du jetzt schon erzählt, wo er gewohnt hat, wie. Ja. Und zur Not frage ich dann einfach mal. Also.
Ja, aber tatsächlich, das ist lustig, dass du das erzählst. Das ging mir auch oft so in Führungen, dass wenn du so 4, 5 hintereinander gibst, dass du denkst, scheiße, habe ich das schon erzählt? Ja, und dann manchmal erzählt man was und denkt, sieht in den Gesichtern, okay, die denken, du bist wahnsinnig, weil du das eben schon vor 10 Minuten erzählt hast. Und dann hat man mal die Anekdote oder den Fact, den man normalerweise immer bei dem einen Bild erzählt, hat man aber bei einem anderen einen Raum vorher schon erzählt oder 2 Räume vorher und dann gucken die einen an und du denkst, okay, scheiße, die müssen wirklich denken, ich bin dement oder so, weil ja. Ich das ja 1:1 gerade schon erzählt habe.
Furchtbar. Und manchmal sind auch Gruppen so unterschiedlich. Du hast eine super geile Anekdote, alle lachen sich immer schief und dann hast du eine Gruppe und kein Mensch lacht und du denkst so, oh mein Gott, was hast du jetzt falsch gemacht? Aber manchmal ist das dann auch so eine Gruppendynamik und wenn dann, dann ist das dann halt so und dann gehe ich weiter und denke so, ich fand den Witz gut. Aber
was meinst du, wie oft mir das auf Comedy-Bühnen gegangen ist und immer noch geht, dass du den Brüller-Joke und die sind einfach still. Ja. Und das ist nicht nur bei einem Joke so, sondern bei 10. Wow. Und manchmal auch einfach lange.
Das ist krass unangenehm. Wie gehst du damit um? Was machst du dann?
Ich versuche dann immer, die besser noch zu performen. Manchmal, also eigentlich schlauer wäre es wahrscheinlich, die Pausen länger zu setzen und sie kommen zu lassen.
Pausen aushalten ist ein ganz wichtiger Punkt. Also voll, das habe ich auch gelernt, ja.
Aber es gibt Auftritte, die brechen ein. Also die sind wirklich, ich hatte mal einen, da waren 700 Leute und das hat gebrannt, wirklich. Alle Comedians vor mir, das war so eine Mixed-Show, kamen von der Bühne und meinten, Alter, du könntest auf die Bühne kacken und die würden lachen. Das ist so eine krasse Stimmung. Viel Spaß, geh da raus, baller sie weg. Und ich gehe auf die Bühne und plötzlich lacht niemand mehr. Ist noch viel schlimmer, als wenn sie gesagt hätten, ey, die Stimmung ist scheiße, dann gehst du raus, die Stimmung ist scheiße, ja mein Gott. Aber wenn du der bist, den sie einfach mal gar nicht feiern und es geht eine Viertelstunde, da liegst du danach mit offenen Augen die halbe Nacht im Hotelzimmer und fragst dich, wie das sein kann, klar. Was am Führungen geben auch sehr schön ist, dass man durchaus ziemlich skurrile Charaktere kennenlernt. Vielleicht nur, weil der Name gleich fällt. Ernst Ludwig Kirchner war ein deutscher Künstler Anfang des 20. Jahrhunderts. Den zählt man zum Expressionismus, weil der sehr bunte, ausdrucksstarke Bilder gemalt hat. Das nur kurz als Info. Ich erinnere mich gerade, ich hatte mal, hab mal eine Führung gemacht, das war quasi hätte eine Kuratorenführung sein sollen, der konnte aber nicht, dann bin ich eingesprungen und das war so ein Sammler-Ehepaar, die ganz wichtig waren und exklusiv durch eine Ausstellung über Ernst Ludwig Kirchner geführt werden sollten und dann bin ich mit denen da durchgelaufen und plötzlich sagt die Frau so zu ihrem Mann, ach guck mal hier dieses Bild von Kirchner, das sieht ja fast genauso aus wie das, was wir überm Sofa haben. Und ich denke mir in dem Moment, ey, mal ungefähr im Kopf überschlagen, mindestens 5 Millionen, habt ihr einfach locker flockig überm Sofa hängen. Ja. Und der Typ hat mir auch so, weißt du, so ein Mafia-Pate mir die Hand am Ende geschüttelt und in der Hand war einfach ein 100-Euro-Schein, so ganz, ganz normal. Ja. Solche Leute, das fand ich völlig abgedreht, laufen dir solche Leute auch häufiger bei Führungen über den Weg?
Ja, also weil man dann natürlich vielleicht auch so ein bisschen durch meine Vorausbildung als Bankerin kann ich eben dann auch mit solchen Leuten sehr gut umgehen. Und hatte ich schon öfters in Museen, aber auch in den Banken, wo dann natürlich auch vielleicht ein gewisses finanzielles Niveau irgendwann überschritten wird. Und da habe ich mir dann ganz häufig auch angewöhnt, auch wieder auf Augenhöhe mit diesen Leuten über Werke und über vielleicht dann auch, was sie zu Hause in ihrer Sammlung haben, ins Gespräch zu kommen. man merkt dann, dass sie da vorsichtig sind, aber wenn man dann ihnen irgendwie zu verstehen gibt, dass man das jetzt nicht in der nächsten Führung kundtut und breit tritt, sondern jetzt einfach hier ein Gespräch unter Fachleuten, sage ich mal, die möchten eben dann auch diese Expertise gerne honoriert haben. Und wenn man dann auf Augenhöhe mit diesen Leuten sich unterhält und dann eigentlich fachsimpelt, dann sind die total happy.
Aber hast du ein konkretes Beispiel, was Leute mal so für Sammlungen hatten, privat einfach?
Ja, dann habe ich, ich hatte gerade zu Van Gogh schon mal jemanden, wo der meinte, er hätte auch Van Gogh zu Hause, wo ich dachte, das ist jetzt nicht sehr gängig, weil ohne jetzt Kirchner zu nahe zu treten, in Kirchner könnte man vielleicht eher nochmal, aber
nein, Van Gogh ist eine Ansage. Nee. Ja, aber ein Van Gogh zu Hause zu haben, ist schon solide.
Ja, ne? Dachte ich auch.
Weil Berbi den gleich erwähnt, kurze Info zu Anselm Kiefer. Das ist ein deutscher zeitgenössischer Künstler, beschäftigt sich viel mit deutscher Geschichte oder antiken Mythen. Also dessen Bilder sind oft schwere Kost, was ein bisschen lustig ist, weil er wirklich schwere Bilder macht, weil er viel mit Blei arbeitet. Ja, war jetzt so semi-lustig. Egal, das nur kurz als Info zu Anselm Kiefer. Was für eine Ausstellung, wenn du es dir aussuchen könntest, würdest du gerne mal führen? Worauf hättest du einfach richtig Bock?
Anselm Kiefer. Ich habe ihn gehasst früher.
Gute Voraussetzung.
Ja, ich habe wirklich, das mache ich eben auch mit einem konkreten Werk fest. Im Städelmuseum gibt es die Argonauten und da war ich noch Studentin. Da wurde das in so einem, das ist ein sehr, sehr großformatiges Werk, also bestimmt 3-4 Meter lang, mit ganz viel Zeug drauf, was alles eben nicht mit Malerei zu tun hat. Da ist eine Schlangenhaut drauf, da ist Sand drauf, da sind Scherben drauf, da ist Dreck, Ruß drauf. Und dieses Werk, als das neu in der Sammlung war, hat gestunken wie die Pest.
Echt?
Es hing in einem winzig kleinen Raum. Ich kam da rein mit meiner Gruppe, musste dieses Werk führen, damals noch kein Zugang zum Künstler, kein Zugang zu diesem Werk und dachte so, mein Gott, was ist das für ein Schrott? Und über die Jahre hinweg habe ich mich eben immer mehr mit dem Künstler auseinandergesetzt, mit seiner Geschichte, mit seinen, ja, auch mit seinen Materialien. Und mittlerweile liebe ich dieses Großformat, dass das eben alles ist, nur keine Malerei, dass da Geschichten erzählt werden, die du so gar nicht siehst auf den ersten Blick. Und ich habe mich so, es gibt dann auch dieses Format Bild des Monats, wo du eine Stunde über ein Werk erzählen musst. Und am Ende habe ich dieses Werk in diesem Format gezeigt. Die Argonauten vom Hassobjekt zum Lieblingsobjekt und habe es wirklich geschafft, eine Stunde über diese Argonauten zu sprechen, ohne dass es dem Publikum langweilig wurde oder mir langweilig wurde.
Vom Hassobjekt zum Lieblingswerk, das ist doch genau das, was Kunstvermittlung leisten soll und bringt gut auf den Punkt, worum es mir mit dieser Folge ging. Wir sind am Ende. Zum Abschluss noch ein Hinweis, ich habe ein neues YouTube-Format, Was macht die Kunst heißt das, wo ich die Meisterwerke der Kunstgeschichte auf lustige Art und Weise erkläre, euch viele Fun Facts gebe über ja, Aspekte, die ihr sicherlich nicht wusstet, zum Beispiel zur Mona Lisa und würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Ausgabe von Künstlerisch Wertvoll. Bis dann. Ciao.
Das war Künstlerisch Wertvoll.